Genau, erstmal alles vorbereiten hier. Dann geht's. So. Also von hier vorne ist es echt ein Wahnsinn. Wir sind voll die Kindergemeinde, weil wo sind die jetzt alle? Ja? Also, ja. Aber echt toll. Ja, ich hatte ja beim letzten Mal, als ich gepredigt hatte, im Dezember, etwas über die Bergpredigt erzählt und da so viel zum Schluss. Und ich habe mir gedacht, ich mache da noch mal weiter. Wer mich kennt, weiß ja, dass ich mit dem Fahrrad immer zur Arbeit fahre, da Predigten höre. Und es gibt diese wirklich super Predigtreihe von Timothy Keller, 10 Einheiten über die Bergpredigt. Und das hat mich irgendwie also sehr bewegt. Ich habe auch viel drüber nachgedacht und dachte, das ist also gut, auch das noch mal weiterzugeben. Und wenn man sich, genau, und zum anderen, als die Margret Meyer hier gepredigt hatte, hat sie ein Buch erwähnt, das hieß Geld, Sex und Macht. Da dachte ich, das brauche ich auch. Und habe mir das gekauft und der Geldteil, der ist also auch noch da eingeflossen. Kann ich also auch empfehlen. Und genau, und heute möchte ich eigentlich darüber reden, über Reichtum, über Schätze auf der Erde und Schätze im Himmel und was das eigentlich für uns bedeutet. Und in der Vorbereitung dachte ich auch, bist du deppert, stellst dich jetzt hier vorne hin und erzählst den Leuten, wie und was sie mit Geld machen sollen. Und deswegen, das ist auch was, was einen oder mich natürlich auch ganz stark beschäftigt und betrifft. Und aber genau, vielleicht gibt es ein paar Anregungen und das drüber nachzudenken. Genau, die Bergpredigt, darum geht es ja eigentlich, wie leben wir als Christen? Und ist ja Matthäus 5 bis 7 und es gibt dann verschiedene Themen, über die Jesus spricht, wie wir leben sollen. Es gibt private Dinge, also wie soll ich jetzt Geld geben, spenden? Wie soll ich beten? Wie soll ich fasten? Zeigt Jesus uns, wie wir das machen sollen. Und dann gibt es auch Themen, die sind eher im öffentlichen Bereich. Also wie gehen wir mit Geld um? Wie gehen wir mit Besitz um? Wie gehen wir mit Sorgen um? Wie gehen wir mit Essen, Trinken um? Oder auch mit gewissen Ambitionen, Ehrgeiz, den wir haben? Wie sollen wir uns eigentlich da verhalten, um so zu leben, dass wie Jesus gedacht hat, dass wir hier leben sollen. Und in den ganzen Texten ist eigentlich immer ganz stark, dass es da um ein Anderssein geht. Es geht um anders zu sein als die Welt, aber auch anders zu sein als Christ. Und bei meiner letzten Predigt war so ein Punkt, dass viele Texte in der Bergpredigt jetzt eigentlich nicht dafür sind, die jetzt böse Menschen von guten Menschen unterscheiden, sondern die unterscheiden Christen von nicht authentischen, unechten Christen, ja, also Fake-Christen. Und das ist also für Jesus sehr wichtig, anders zu sein als Christ. Und da stellt er immer die voran, die christlich tun, aber eigentlich ja Heuchler sind oder Pharisäer. Und da gibt es ja auch die Stellen, wo er sagt, also ihr betet so, aber ich sage euch, ihr sollt so beten. Oder er sagt, ihr spendet so, aber ich sage euch, gebt so den Armen. Ja, also das, wie mache ich als Christ das authentisch. Aber er sagt auch was über die jetzt mal Ungläubigen, die Nicht-Christen, und da geht es um den Materialismus, um Besitz, um Sorgen und darum geht es also eigentlich auch heute in dem Text, und den sollte ich jetzt mal vorlesen. Es ist in Matthäus 6. Wenn ihr eine Bibel habt und mitlesen wollt, Matthäus 6, Vers 19 bis 34. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das sein? Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen, er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Kleidung? Und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch doch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte. Und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass er das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Also den Text habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Und interessant ist auch hier, dass Jesus hier immer auch von zwei Polen immer spricht. Es gibt also zwei Schätze. Der eine ist auf der Erde, der andere ist im Himmel. Es gibt diesen Vers mit den Augen, da gibt es also Licht und Finsternis. Dann gibt es auch zwei Herren, es gibt den Mammon und es gibt Gott. Und wir haben also auch unseren Körper, den wir hier im Jetzt haben, und auf der anderen Seite auch Gottes Königreich im Himmel. Und ich denke, Jesus will uns hier auffordern zu überlegen, wenn wir jetzt unser Leben planen, wie wollen wir uns denn da eigentlich positionieren? Wollen wir jetzt also eher auf der Seite sein von der Erde oder eher auf der Seite vom Himmel, auf der Seite im Licht oder in der Finsternis? Und ich denke, das ist eigentlich immer wieder gut, sich darüber klar zu werden, um was es eigentlich, wenn wir täglich leben, geht, dass wir auch in diesem Spannungsfeld zwischen diesen beiden Polen uns bewegen und dass wir uns da auch ganz bewusst entscheiden. Und eine Gretchenfrage ist jetzt also nicht, wie hältst du es mit der Religion, sondern wie hältst du es mit dem Geld und dem Reichtum? Und darum geht's heute. Also wie gehen wir mit Geld um? Und Luther hat mal gesagt, also wenn man Christ wird, sind also drei Bekehrungen nötig. Die erste Bekehrung des Herzens, die zweite Bekehrung des Verstandes und die dritte Bekehrung des Geldbeutels. Und ich denke, in allen drei Dingen zeigt sich eigentlich, wie wir und ob wir als Christ leben. Wenn man in die Bibel reinschaut und guckt, was sagt Jesus eigentlich zum Thema Reichtum, sagt er ziemlich viel. Also bei diesem Buch hier Geld, Sex und Macht, ne, also am meisten redet Jesus eigentlich über Geld. Und da gibt es dann die Aussagen wie in Lukas 6, wie euch reichen, Matthäus 9 mit dem Kamel und dem Nadelöhr, dass also eher ein Kamel durchs Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Es gibt auch so verstörende Aussagen wie verkauft, was ihr habt und gebt Almosen. Oder jetzt auch, was wir hier gelesen haben, man kann nicht Mammon dienen und Gott gleichzeitig. Man muss irgendwie überlegen, wie man sich entscheidet. Es gibt aber auch Aussagen in der Bibel, wo, es sind weniger, würde ich sagen, ja, wo, das aber, wenn man sich jetzt Schätze anlegt auf der Erde, wo das also auch positiv belegt ist. Also es gibt zum Beispiel jetzt keine Aussagen, die sagen, Besitz ist verboten. Ja, also das jetzt auch nicht. Ne? Wir dürfen auch planen und sparen. Das ist eigentlich auch positiv belegt. Ne? Aber genau, und generell eigentlich auch sollen wir uns auch an Dingen erfreuen, die wir haben, die wir geschenkt bekommen. Ja, ich denke, wenn man in so einer Vater-Tochter-Beziehung, Eltern-Kind-Beziehung steckt, ja, und das Kind hat irgendwie Hunger und ich backe denen ein Brot, ja, das ist ja toll, ne, dass der das essen kann, ne, und es ist auch toll, dass er das anziehen kann, sollen wir uns auch freuen, das sind ja eigentlich ganz normale Gefühle, ja, und ich denke, Gott ist da auch nicht anders, dass er sagt, er freut sich jetzt hier, dass wir jetzt einen Pastateller essen. Aber ich denke, vom Reichtum geht auch eine ziemlich große Gefahr aus, dass wir da irgendwie auch verblendet werden. Und ich habe zwei Folien. Könnte ich die erste bitte haben? Genau, da geht es jetzt darum, eigentlich, wie es uns eigentlich geht. Ja, das ist hier zum Beispiel der Bericht von der, der Weltreichtumsbericht von 2015. Und man sieht hier, das sind also die Größe der Menschen, das sind viele Menschen, die in dieser Kategorie sind. Und das Geld ist also, wie viel Geld die haben. Ne? Man sieht also eine Riesenzahl, also 70% der Weltbevölkerung teilt sich 3% des Reichtums, des Wohlstandes. Ne? Und das ist definiert als, was man an Geld hat, an Aktien, an Sparfonds, an Häuser, Immobilien, Ferienwohnungen und so weiter. Ja? Also alle diese Werte. Und da sieht man, dass also 70% haben im Jahr weniger als 8.000 Euro, was eigentlich nicht so viel ist. Ne? In dieser Kategorie werden jetzt hier 23%, das sind, die haben zwischen 8.000 und 80.000 Euro. 8% haben zwischen 80.000 und 800.000 Euro. Und 0,7% haben mehr als 1 Million Dollar oder 80.000 Euro an Vermögen. Jetzt kann ja jeder mal überlegen, wo er sich hier einordnet. Ne? Aber ich würde vermuten, die meisten, nehme ich jetzt an, sind eigentlich in diesen Bereichen. Also wir sind eigentlich in den Top 10. Ja, also nicht jeder, ne? Also, aber ich denke, die hier, wenn man hier ein Haus hat, dann ist man schon auf alle Fälle schon voll hier in dem ziemlich weit rechts. Ne? Also wir, als die wir hier in Deutschland leben, sind halt schon unheimlich privilegiert. Ne? Genau, ja. Brutto, ja. Und hier ist immer alles brutto. Auch beim Spenden nachher, was ich erzähle, alles brutto. Und also ich denke, das kann man eigentlich festhalten, wir sind schon unheimlich privilegiert und unheimlich reich. Und in unserer Kultur, als ich klein war, bin ich in einen Laden, da gab es irgendwie 2 Kaffeesorten und es gab irgendwie 3 Nudeln, die haben sich durch die Form unterschieden. Wenn ich heute in ein Geschäft gehe, 80 Nudelsorten, ja, die ich wählen kann. Und ja. Also es ist unglaublich, ja, dass dieser Materialismus, in dem wir leben, und das ist eigentlich jetzt als in meiner Definition, dass man halt große Freude daraus zieht oder Bestätigung oder Dinge zu konsumieren und zu haben. Wir sind also unglaublich in einer unglaublichen Situation. Ja, der Großteil, die 70%, wenn die jetzt bei uns in den Supermarkt gehen würden, ja, die würden nicht. Das ist ein Wahnsinn, ja. Also wenn wir jetzt hier über den Mammon reden, wenn wir jetzt darüber reden, über Schätze sammeln, denke ich, für uns trifft das wirklich besonders zu, weil wir einfach unglaublich reich sind. Aber vielleicht sieht man es nicht so, denn nämlich, und das ist jetzt auch der erste Punkt von den Punkten, dass wie Geld seine Macht über uns ausübt. Was ist eigentlich so machtvoll an Geld? Und ich denke, ein Hinweis ist in diesen Versen 22 und 23, wo es heißt, das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finstern. Irgendwie ist das ein bisschen seltsam, wenn man das liest, weil es geht ja los, dass Jesus erzählt, hier sammelt euch keine Reichtümer, Motten und Rost und so. Dann kommt das mit diesem Auge, Finsternis und Licht. Und dann kommt das Mammon und Gott dienen und macht euch keine Sorgen und kriegt alles. Was ist eigentlich der Sinn von diesem Lichtfinsternis? Was soll das da? Und es gibt noch eine andere Bergpredigt, die steht in Lukas 12. Da sagt Jesus, Vers 15, er redet da mit den Leuten, dann wandte er sich an alle und sagte, nehmt euch in Acht. Watch out, für die Englischsprecherinnen. Nehmt euch in Acht. Ja? Hütet euch vor aller Habgier. Hütet euch vor aller Habgier. Also Jesus sagt, pass auf, vielleicht bist du gierig. Und interessanterweise sagt er das für andere Sünden eigentlich nicht. Jesus sagt nicht, pass auf, begeh keinen Ehebruch. Er sagt, du sollst keinen Ehebruch begehen. Das ist klar, aber er sagt nicht, pass auf. Und es ist nämlich so, wenn ich Ehebruch begehe, dann weiß ich das eigentlich, ja, dass ich das gerade mache. Ich bin nicht mittendrin und sage, huch, das ist ja gar nicht meine Frau, ja. Ja, das passiert nicht, ja. Man geht da rein und merkt das. Aber wenn ich jetzt gierig bin, und kann es sein, dass ich das gar nicht merke. Ich lebe hier und bin unter den Top 8% der Weltbevölkerung. Ich bin eigentlich vielleicht sogar in den Top 3%. aber ich bin nicht gierig. Eigentlich habe ich mir das verdient. Und das ist, denke ich, eine große Gefahr, dass die Gier, dieser Materialismus uns verblendet, unser Sehvermögen abschwächt und wir auch eine verzerrte Wahrnehmung haben. Und es kann sein, ja, dass Jesus auch zu uns sagt, guck mal nach, ob du nicht zu materialistisch bist. Und ein zweiter Aspekt in dieser Verblendung ist eigentlich auch, dass es in unserer reichen Gesellschaft immer jemanden gibt, der noch reicher ist. Also vielleicht habt ihr in der Verwandtschaft jemanden, der unglaublich da alles abcheckt, immer das Sparsamste und nur nichts ausgeben, so ein bisschen, ja, der das schön ansammelt. Ja gut, also im Vergleich zu dem bin ich eigentlich ganz okay. Ja. Oder ich arbeite jetzt bei Merck, ne, da gibt es natürlich auch unglaublich Leute, die unglaublich viel Geld verdienen. Ja. Also unser Vorstandsvorsitzender, der verdient, das 60-fache von mir. Ja gut, also der ist reich, ja, der hat ein Problem, aber ich habe eigentlich nicht das Problem. Also wenn du jetzt hier sitzt und denkst, du hast kein Problem damit, dann würde ich da sagen, du hast ein Problem, ja. Ja, und wenn man jetzt dieser Habgier klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu negativ, diesem Materialismus folgt, dann kann es auch sein, dass das dann dein Auge verdunkelt ist. Und wenn dein Auge nicht richtig sieht, dann rennst du vielleicht irgendwo in eine Grube rein. Und wenn du siehst, weichst du dir aus. Ne? Und wenn du denkst, okay, ich mache jetzt, zum Beispiel bin ich jetzt jung, ich mache einen Job und du überlegst dir, was für einen Job mache ich? Eine Möglichkeit, sich das zu überlegen, ist, ich verdiene viel Geld. Ja, machen also viele, wird ja bei uns eigentlich auch belohnt. Ja, studier was Ordentliches, damit du dann einen tollen Job hast. Aber vielleicht ist es etwas, was du dann machst, was gar nicht dir und deinen Stärken entspricht. Und dann die ersten Jahre machst du das dann und bist dann richtig gut drin, aber irgendwann merkst du, ich habe einen Burnout, ich habe mein Leben eigentlich hinter was hergerannt, was eigentlich gar nicht zu mir passt. Ja, du warst blind, du hast Habgier hat dich geblendet und du hast es gar nicht gemerkt. Oder ein anderer Bereich, wenn du jetzt irgendwie in einer Firma arbeitest und du hast so gewisse fragwürdige Geschäftspraktiken, die da passieren. Also meistens ist ja nicht so, dass du da überlegst, also ich werde jetzt mal die richtig auspressen und den richtig das Geld rausziehen, sondern so richtig, so evil geht ja eigentlich keiner daran, aber vielleicht machst du irgendwas und stellst die Fragen gar nicht, die jetzt dran wären. Nützt das jetzt den anderen oder meinem Partner? Ist das jetzt fair? Das ist Business, wenn wir es nicht machen, macht es jemand anders. Ne? Und du bist auch verblendet, ne? Du stellst die Fragen nicht. Und das ist eigentlich das Beispiel, was finde ich am besten eigentlich jetzt für mich. Du sitzt auf der Couch und denkst, ich will nicht drüber nachdenken, dass diese Jeans jetzt in Indien von irgendwem, ich will die einfach anziehen. Ja? Und ich will jetzt die Pizza essen. Und ich will eigentlich nicht drüber nachdenken, was das eigentlich alles was miteinander zu tun hat. Stellst keine Fragen, bist verblendet, blind und ja, ich denke, das ist die große Challenge, die man hier mit hat und die Jesus auch gesehen hat. Ne? Deswegen auch dieser Punkt mit dem Auge und dem Licht. Ne? Wir müssen auf unsere Augen aufpassen, dass wir richtig sehen. Ja, das wäre jetzt also die Frage, wie Geld die Macht über uns ausübt, dass es uns da quasi schwach macht und dass wir nicht richtig erkennen. Und vielleicht auch noch ein bisschen ein Punkt, warum Geld hier so eine solche Macht hat. Und in Vers 21 steht, denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Also das heißt eigentlich, da wo ich jetzt mein Geld ausgebe, das ist eigentlich das, was mir am wichtigsten ist. Ja, und das ist ja auch so, kann, denke ich, jeder in sich selbst reingucken, so machen wir das auch. Und im Prinzip gibt es zwei Arten von Motivation, warum Geld für uns so wichtig ist. Ne? Für die einen ist es eigentlich sehr wichtig, weil sie dadurch ihre Relevanz, ihre Bedeutung bekommen. Ja. Und für die anderen ist es wichtig, weil sie dadurch Sicherheit bekommen. Also fangen wir doch mal an für für die Bedeutung. Wenn ich jetzt natürlich jetzt Geld habe, kann ich es ausgeben. Ich kann zum Beispiel sagen, also ich kann jetzt nur diesen Betrag spenden, weil den anderen brauche ich jetzt für mich und meinen Lifestyle. Und das ist auch wichtig, weil wenn ich jetzt genug Geld habe, dann kann ich mir eine Wohnung, ein Haus leisten in einer Gegend, wo ich gerne leben möchte. Das ist wichtig. Das ist das irgendwie das Viertel, da wohnen die Hippen oder die Etablierten oder die Aufstrebenden, keine Ahnung, aber das ist, passt zu mir, so bin ich auch, da möchte ich hin, brauche dieses Haus. Ich kann auch in gewisse Restaurants essen gehen. Das ist so meine Art. Ne? Ich kann mir meine Kulturanschaffungen leisten, die ich gerne machen möchte. Und das ist ja eigentlich das brauche ich, ja. Also das ist, und darüber definiere ich auch dann, wie ich mich sehe und wie ich auch mich im Vergleich zu anderen sehe. Und dann kann es eigentlich auch sein, das ist auch eine gewisse Gefahr, wenn man jetzt ökonomisch jemandem überlegen ist, also ich verdiene jetzt irgendwie mehr als ein anderer, dass es dann eigentlich auch sehr leicht ist zu sagen, okay, ich bin nicht jetzt nur ökonomisch über dem, ich bin auch generell über dem. Ich hab das hier mir erarbeitet, ne? Das war hart, aber jetzt bin ich hier. Und ich denke, das ist auch wirklich sehr, sehr leicht. Ne? Aber die Frage ist, wenn du jemanden triffst, der jetzt zum Beispiel weiter unten ist, wenn du da gewesen wärst, wo er war, und er, wärst du dann auch jetzt an der gleichen Stelle, oder wär das etwas, wo du, dass da auch wirklich sehr viel Gnade und Geschenk auch da ist, dass das, was du erreicht hast, ja nicht jetzt deine Leistung ist, wie vielleicht die Mittelklasse-Menschen, und das sind die meisten von uns, sind ja Mittelklasse, wie die denken, ja. Also so, ich habe mir es verdient, aber im Prinzip ist vieles Geschenk, und ich denke, es ist da auch ganz wichtig zu, dass man dann, wenn man mit Leuten interagiert, die jetzt aus einem anderen Bereich kommen, jetzt ökonomisch, dass man da ganz offen ist und denen ohne irgendwie Überlegenheitsgefühl begegnet. Also das wäre jetzt vielleicht die eine Gruppe von Menschen, die jetzt sagen, okay, ich benutze Geld eigentlich dazu, um auszudrücken, was ich bin, und damit ich Bedeutung und Relevanz bekomme. Die andere Gruppe, ich denke, die ist auch sehr verbreitet, sind die, die das aus der Sicherheit tun. Also wir leben hier in einer chaotischen Welt, ne? Es kann alle möglichen schlechten Dinge passieren, aber wenn ich jetzt ein gewisses Sparguthaben habe, ja, dann habe ich eine gewisse Sicherheit. Ich habe dann in einer gewissen Weise habe ich die Sache noch unter Kontrolle. Und in unserem Fall steht auch hier, du kannst ja eigentlich mit Sorgen oder mit Vorausplanen, kannst du nicht eine Minute irgendwas verlängern. Ne? Das ist alles nur eine Illusion. Wir sind auf einem riesigen Stein, der sich um sich selber dreht und durch das All fliegt, und dein Festgeldkonto wird da wirklich viel dran ändern, ja. Und dass du dich sicherer fühlst. Aber irgendwie haben wir das Gefühl, wenn wir das machen, dass das gut ist. Jesus erzählt auch das Gleichnis von dem reichen Kornbauern, der da seine Scheune baut und denkt, jetzt baue ich noch eine, da kann ich noch mehr einlagern, und Jesus nennt ihn einen Narr. Ja? Und wir würden sagen, der Mann ist, so agiert man, ne? Ich habe lager was ein, lager noch was ein, ist doch super. Sicherheit, aber im Prinzip ist es eigentlich nur eine trügerische Sicherheit. Und Jesus sagt also auch in der Geschichte dann, also ob du jetzt der Bedeutungs- und Statustyp bist oder ob du der Sicherheitstyp bist, es ist eigentlich egal, also entscheide dich. Ne? Du kannst nicht dem Mammon, dem Geld dienen, und du kannst auch nicht dem mir dienen. Also du musst dich hier entscheiden. Aber, und das ist auch nochmal ein Aspekt, vielleicht kann ich das zweite Bild haben, dass das ja ein Komm. Ja, also ich denke, der Reichtum ist also zum Beispiel er hier schreibt auch von einer dämonischen Eigenschaft, also die Geld hat. Ich denke, es ist irgendwie mehr als nur ein Ding. Es hat irgendwie auch vielleicht eine personifizierte ein Wesen. Und wie er hier, er verkörpert ja das Böse und sagt zu dir, komm auf meine Seite, er ist Macht. Wenn du zu mir kommst, kannst du was bewegen. Und ich denke, Reichtum, Mammon ist auch vielleicht so ein bisschen so, ja, komm zu mir. Ich gebe dir Sicherheit, ich gebe dir Status, ne? Schau die anderen Trottels, ne, hier. Und ja. Und deswegen sagt Jesus auch, wir können auch nicht sagen, wir machen so ein bisschen Mammon und ein bisschen Jesus, also, sondern 100% weiß oder schwarz, ja oder nein, ne? Und genau. jetzt bin ich hier. Ja. Und die Frage ist, also wie entscheiden wir uns? Und das kommt ja eigentlich dann in dem ganzen Kapitel, Vers 23 bis zum Ende, wo es um die Sorgen geht und um die Schätze sammeln. Und das ist so ein bisschen die Lösung, die Jesus uns anbietet. Wie kommen wir da eigentlich, wie gehen wir jetzt eigentlich damit um? Und das ist die Frage, worauf richten wir unsere Augen, worauf schauen wir, was ist unser Ehrgeiz? Und da ist die Frage, was ist unser Schatz? Jesus spricht da hier in Vers 21, denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Und dann geht es ja weiter, dass wir uns keine Schätze ansammeln sollen hier, sondern Schätze im Himmel. Was sind denn Schätze? Und da gibt es eigentlich auch einen tollen Film, nämlich Der Herr der Ringe. Ja, da geht es ja um einen Ring. Ich weiß nicht, ob ihr den gelesen oder gesehen habt. Und wenn jemand, der Ringträger ist, diesen Ring hat, hat dieser Ring eine unglaubliche Macht über einen. Und derjenige, der den Ring trägt, nennt ihn dann irgendwann mein Schatz. Ja. Meins. My precious. Ja, das ist also das, was ich unbedingt haben muss. Und das ist ein Schatz. Ja. Das kann sein, ich möchte unbedingt, also wenn ich jetzt endlich die Beziehung habe und endlich meine Familie habe und endlich diese 2, 3, 1, 5, 8 Stühle vollsitzen, dann habe ich es geschafft. Ja, also das ist wirklich das, was mich antreibt. Ne? Oder wenn ich endlich jetzt diesen Abteilungsleiterposten bekomme und endlich diese Trottels da oben über mir. Und dann habe ich wirklich, oder du sagst ja, also, weiß ich nicht, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, ja? Also ich will keine so mich hier beschränken, ich will mein Ding machen. Wenn ich endlich jetzt hier da von zu Hause ausziehe und endlich machen kann, was ich will, das brauche ich ja. Und das wurde auch möglich, strebt und versucht, es festzuhalten. Wie Gollum, wenn er sagt, mein Schatz, er ist jetzt alles dran, dass er diesen Ring hat. Aber am Ende ist es eigentlich so, dass alles das, was wir einsetzen für diesen Schatz, wird uns am Ende umbringen. Genau wie bei Gollum, der fällt am Ende in den Schicksalsberg. Und auch wenn wir auch auf diese weltlichen Schätze unser Leben aufbauen, wird uns das auch am Ende nicht durchbringen. Wir werden am Ende sterben und das war quasi aus Sand gebaut. Und da ist auch ein interessanter Gedanke, was hat eigentlich Jesus gemacht? Was war eigentlich der Schatz von Jesus? Wofür wollte was wollte Jesus unbedingt haben? Ja? Und am Ende ist er auch dafür gestorben. Das waren nämlich wir. Ja, also wir sind der Schatz für Jesus. Und das heißt, wenn wir überlegen, auf was sollen wir unsere Augen ausrichten? Was ist unsere Motivation? Welchen Schatz sollen wir erarbeiten? Dann kann eigentlich die Antwort nur sein, dass wir das auf Jesus machen. Weil er ist der Schatz, der für uns gestorben ist und dadurch können wir leben. Und das ist, finde ich, eigentlich, also echt, ja, wenn man sich das immer wieder neu vor Augen hält, das ist echt also eine super Botschaft. Und dann können wir auch sagen, wir haben quasi den Hauptschatz gesichert, jetzt können wir uns noch weitere Schätze im Himmel noch dazu verdienen. Und was sind noch weitere Schätze im Himmel? Das sind die Schätze, die halt nicht kaputt gehen, wo Motten oder Roste nicht zerfressen. Das sind also alles Dinge, die wir mit zum Beispiel mit Geld, mit Zeit, mit unseren Fähigkeiten investieren können in andere Menschen. Das sind Dinge, die dann wirklich einen unendlichen Wert haben. Also wie können wir überlegen, wie können wir unsere Zeit, unser Geld einsetzen, um anderen zu helfen und da wirklich uns zu investieren. Also nicht nur zu schauen, bekomme ich genug, sondern wirklich auch zu gucken, wer ist bedürftig, wer braucht jetzt vielleicht meine Hilfe oder wo kann ich kreativ werden und jemanden unterstützen. Da gibt es auch ein schönes Beispiel, wenn man sich überlegt, die Regierung würde jetzt sagen, hier in Europa, also irgendwann tauschen wir das ganze Geld in Euro, in US-Dollar um und Euro ist dann wertlos. Aber wir sagen euch nicht, wann das passiert. So, was würde man dann machen? Man würde dann wahrscheinlich versuchen, möglichst viele US-Dollar schon mal sich vorher umzutauschen und so ein paar Euro noch zu haben, damit man das tägliche Leben bewältigen kann. Ne? Und ich denke, genauso ist es auch mit Schätzen auf der Erde und Schätzen im Himmel. Die Rendite ist also wirklich top, ja, für die Schätze im Himmel. Und wäre es doch auch schlau, wenn ich jetzt schon versuche, ich werde einige von diesen Schätzen versuchen, hier anzuhäufen, um möglichst das, was ich so noch brauche zum Leben, da werde ich hier mit meinen irdischen Schätzen das dann weitermachen. Okay, ich komme zum letzten Punkt, und zwar, wie wir jetzt wirklich die Macht des Geldes brechen können. Jetzt noch ein kleiner Test und auch noch so ein paar praktische Tipps. Erst einmal den Test für jeden, ob er denn jetzt wirklich frei von diesen irdischen Schätzen Mammons dieser Welt ist oder nicht. Genau, also er testet ihn doch, ja. Wie reagierst du auf reiche Menschen? Ja, kann man hier überlegen, also triffst du so einen richtig reichen Menschen auf so einer Cocktailparty oder im Alnatura, ja. Wie reagiert man? Sauer? Ja, genau. Ich. Ja. Aber ich denke, so ein bisschen kommt so, man ist eigentlich so ein bisschen neidisch, oder neidisch ist eine Sache, ne? Kein schönes Gefühl. Oder man ist so missgünstig und sagt sich eigentlich, mit dem stimmt irgendwas, oder mit ihr stimmt irgendwas nicht. Man verübelt das, ja. Und dann denkst du eigentlich stehe ich über dem, weil ich bin ja nicht so einer, der jetzt da so ein riesen Apartment braucht, ne? Mit diesem riesen 15er Sofasitzgruppe und den 5000 Euro Lampen, ja. Das brauche ich nicht. Aber das zeigt eigentlich auch, dass du eigentlich jetzt spirituell gesehen doch noch ein bisschen arm bist, ne? Weil, und Geld hat noch eine Macht über dich, weil du verurteilst den anderen ja nur dafür, dass er reich ist, ja. Und das andere wäre, dass du neidisch bist, ne? Du gehst da rein in die Wohnung. Ich kann nicht glauben, wie es hier aussieht. Guck mal, wie das abgestimmt ist und was die für ein Auto fahren und die Skiurlaub in Aspen und auch das zeigt dir. Genauso hängst du noch da drunter, ne? Auch hier bist du nicht spirituell gesehen reich, sondern du hast stehst immer noch unter dem Einfluss des Geldes. Die richtige Haltung ist eigentlich, dass du Reiche lieben kannst. Ja? Fühlst dich jetzt nicht super unwohl, wenn du neben denen stehst, sondern das ist genauso eine Schwester und Bruder wie deine Schwestern und Brüder hier in der Gemeinde. Und zum anderen, der Test geht auch noch andersrum. Wie reagierst du, wenn du mit armen Menschen zusammen bist? Und jetzt die Frage, kennen wir überhaupt arme Menschen? Oder haben wir nur Kontakte mit Leuten, die aus unserer Gruppe kommen? Irgendwie, das sind alles so eine harmonische Gruppe. Also erstmal, hast du überhaupt Kontakt mit Leuten, die arm sind? Und dann sei nicht Mittelklasse im Geist, sondern sei arm im Geist. Ja. Und das heißt, dass du auch Leute, die jetzt nicht verurteilst, weil du denkst, was ist mit denen los? Warum können die nicht ihre Bude aufräumen oder zur Arbeit gehen? Ja? Sondern respektiere sie und fühle dich auch nicht überlegen. Und wenn du mit ihnen in Kontakt bist, schau wirklich, ob du auch was von ihnen lernen kannst. Dann bist du nämlich weder jetzt also überheblich gegenüber armen Leuten, du bist doch nicht überheblich gegenüber reichen Leuten, oder wenn du sehr neidisch bist, fühlst du auch nicht unterlegen, sondern du liebst sie einfach und nimmst sie einfach an, wie sie sind. Und eine zweite Sache, die man machen soll, ist einfach, du wirst richtig großzügig. Und das, glaube ich, ist wirklich jetzt der harte Teil dieser Predigt. Ja, wir werden richtig großzügig. So. In dem Text mit dem guten Auge, das kann auch heißen, dass man ein großzügiges Auge hast. Und du bist jetzt wirklich kreativ, anderen Leuten zu helfen. Ich denke, das ist, also ich zumindest, also ich muss das wirklich jetzt noch ausbauen. Ne? Wo kann ich jemanden helfen? Ne, das kann sein, dass zum Beispiel da irgendwie eine Familie, die nicht viel Geld hat und irgendwie Geld braucht, dass man die unterstützt. Du kannst jemanden, es gibt unzählig gute Werke, also jetzt Missionswerke oder auch soziale Werke. Du kannst auch in deiner Nachbarschaft gucken, gibt es da vielleicht irgendwen, was ich, eine alleinerziehende Mutter oder die Hilfe braucht. Ne? Sei kreativ, ne? Schaue bei Freunden in der Gemeinde. Und nutze auch die helle Seite des Reichtums. Eben hatte ich ja die dunkle Seite gezeigt. Und es gibt aber auch die helle Seite. Die helle Seite haben wir auch in der Bibel viele Beispiele. Abraham, Isaak, Hiob, König Salomo. Steht ja auch nicht da. Sind die verrückt? Wird dann noch herausgehoben, dass die superreich sind und dass es eigentlich auch gut ist? Oder Zachäus, der spendet die Hälfte von dem, was er hat. Lydia, die Teppichhändlerin, unterstützt die Gemeinde. Josef von Arimathea, der war reich, der hat ein Grab, ne? Ohne, wo hätte Jesus sonst gelegen? Ne? Alles tolle Sachen, was man mit Geld machen kann. Und dann just do it. Und ein Zitat hier nochmal aus dem Buch hier. Geld als eine Form der Macht ist so eng mit dem Besitzer oder der Besitzerin verbunden, dass man nicht ständig Geld geben kann, ohne sich selbst zu geben. Und das stimmt auch. Dieser Mammon hat ja diese Macht. Wenn wir jetzt sagen, normalerweise gebe ich immer 10 Euro und heute gebe ich mal 100. Autsch. Ja, aber wenn du das 5-mal machst, bist du ein anderer Mensch. Weil du gibst dich auch selbst davon weg. Und noch eine Sache, ich denke, wir sollten offener werden. Wer hat hier eigentlich eine Macht über dich oder ein Vertrauensverhältnis oder eine Offenheit, dass du sagst, komm, wir treffen uns mal, das ist meine Steuererklärung. Gucken wir noch mal drauf, ob wir nicht zusammen noch Bereiche finden, wo wir ein bisschen mehr sparen könnten. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen ein Tabuthema, man spricht eigentlich nie über Geld. Ich denke, der Ehepartner ist auch eine gute Person, um das zu machen und dann zu überlegen, müssen wir wirklich jetzt dieses Gadget kaufen oder könnten wir nicht sagen, wir nehmen das Geld und machen dieses. Ne? Gibt es nicht irgendeinen Weg, wie man großzügiger sein kann? Die normale Grundeinstellung hier ist wirklich, komm auf die dunkle Seite und frag nicht und gib's aus. Ne? Aber das ist wirklich eine gute Sache bei uns auf der Arbeit. Wir haben oft so Deep Dives, dann nimmt man sich alles vor, alle Daten und sitzt sich 3 Stunden im Raum und guckt von allen Seiten sich das an. Und ich denke, warum nicht mal ein Deep Dive machen über die Steuererklärung? Genau. Und die nächste Frage ist eigentlich, wie viel soll man geben? Also da gibt's da auch Ideen. Wie viel soll man geben als Zahl? 10%. Den Zehnten, genau, ne? So. Und jetzt kommt natürlich ein schöner Satz des Predigers. Wenn Jesus 10% seines Blutes gegeben hätte, wärst du. Nee, aber ich denke, wir sollten gucken, was macht Jesus? Ne? Jesus macht alles, ja? Ich denke, 10% ist eine gute Regel. Und für mich ist es auch wichtig, dass wir da auch wieder Jesus als Beispiel nehmen. Und er hat alles gegeben. Aber ich denke, wir müssen so geben, dass wir so ein gewisses Kreuz spüren. Wenn ich jetzt nur gebe und ich lebe mein Leben eigentlich genauso, wie ich es will, ich kaufe mal, ich fall mir überall hin, ich spüre überhaupt keine Delle, dann denke ich, sollten wir das noch erhöhen, dass wir wirklich das Kreuz darin auch spüren in unserem Lebensstil. Ja? Also, aber 10% für viele Leute in vielen Kulturen, zu vielen Zeiten, war eigentlich einen guten Prozentsatz, um damit anzufangen. Und ich möchte die Predigt schließen mit dem, nochmal, um auf die ersten Christen zu schauen, die Gemeinden. Die war ja unglaublich erfolgreich. Und damals gibt es ein Zitat von einem, also was die gemacht haben, dass die, was früher die Römer und die Griechen öfter gemacht haben, sie haben öfter ihre Betten geteilt mit anderen Leuten, aber weniger das Geld. Das Geldbeutel war eher verschlossen, die Schlafzimmertür war offen. Und die Christen, bei denen war eigentlich die Schlafzimmertür verschlossen, aber der Geldbeutel weit offen. Ich meine, die haben da hier kommunistisch quasi gelebt, dann die Sachen zusammengeschmissen, verkauft und dadurch dann Sachen gemacht. Und das war unglaublich anziehend auf die anderen Menschen, weil sowas gibt's ja eigentlich nicht. Ist ja auch irre, wenn man mit den weltlichen Maßstäben daran geht. Aber das ist, denke ich, in welcher Gesellschaft wollt ihr leben, wollt eure Kinder leben? Die Schlafzimmertür offen und der Geldbeutel zu oder der Geldbeutel offen und die Schlafzimmertür zu? Ne? Amen.